wenn ich deine meine Meinung nicht mitteile, heißt das ja nicht, dass ich nicht auch eine Meinung habe. Ne? So, natürlich habe ich eine Meinung, aber ich bin Nachrichtenredakteur und nicht jetzt irgendwie Influencer oder sonst irgendwas. Also meine Meinung ist da eigentlich nicht so wichtig. Ne?
Hier ist Schachgeflüster.
Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 224. Folge von Schachgeflüster. Ja, ich finde es immer toll, wenn Menschen Schach zu ihrem Beruf machen können. Und das geht ja nicht nur als Schachspieler, sondern zum Beispiel auch als Schachjournalist. Und einer der erfahrensten, der produktivsten und wahrscheinlich auch am besten vernetzten Schachjournalisten in Deutschland ist heute bei mir zu Gast. Er heißt André Schulz, arbeitet seit 1991 bei Chessbase. Seit 2001 ist er Chefredakteur der deutschsprachigen Nachrichtenseite von Chessbase und hat schon unzählige Schachnachrichten geschrieben, viele Interviews geführt und Schachsendungen aufgenommen. Und was er meiner Meinung nach besonders eindrucksvoll macht, ist, ja, Schachnachrichten anzureichern mit weiteren Hintergründen, zum Beispiel Informationen über bestimmte Orte, an denen Schach gespielt wird, oder historische Zusammenhänge. Und ja, deshalb freue ich mich, mit ihm heute über die Arbeit als Schachjournalist zu sprechen. Herzlich willkommen bei Schachgeflüster, André Schulz.
Ja, hallo. Vielen Dank für diese ausführliche, positive Laudatio.
Ja, es wäre ja irgendwie was verkehrt, wenn ich meine Leute, meine Gäste hier schlecht machen würde, ganz zu Anfang schon.
Es gibt auch kritisch, man kann auch kritisch rangehen.
Das stimmt, aber da habe ich ja überhaupt gar keinen Grund bei Ihnen. Ja, heute mal in ungewohnter Rolle. Normal sind Sie der Interviewer. Wann sind Sie das letzte Mal interviewt worden?
Das ist eine sehr gute Frage. Naja, es ist tatsächlich so, dass ich jetzt gerade eine Anfrage hatte von der Zeitschrift Schach. Wir haben ja immer so einen Schachfragebogen und das ist ja auch so eine Art Interview. Und das habe ich jetzt auch gerade gehabt. Und aber so ein Audio-Interview ewig nicht. Vielleicht in meiner ganzen Karriere ein, zweimal oder so. Das ist sehr lange her, jedenfalls.
Haben Sie selber ein Vorbild als Schachjournalist? Ich meine, bei Chessbase gehen ja, also gibt es ja einige oder auch vielleicht im erweiterten Umfeld?
Schwierig zu sagen. Also das ist ja, ich habe ja praktisch mit der Erfindung des Internets da auch sozusagen angefangen und da gab es jetzt nicht so viele Internet-Schachjournalisten, die man sich als Vorbild nehmen könnte. Aber es gab natürlich in der Vergangenheit schon gut, aber ich würde nicht direkt sagen, dass das meine Vorbilder sind. Aber wenn ich jetzt ein paar Namen nennen soll, also Teschner war sicher ein sehr guter Mann, der, das war also weit vor meiner Zeit, aber so im Nachgang, glaube ich, hat er sehr viel geleistet. Und mochte einen jetzt eigentlich nicht als Journalisten, sondern so als Buchautor war Martin Beheim-Schwarzbach. Das fand ich auch sehr interessant. Also das war Knauers großes Schachbuch. Ne? Das war auch eins meiner ersten Schachbücher. Also so diese Leute finde ich ganz, ganz okay.
Ja, und vielleicht von den Journalisten weg zu den Spielern. Im Rahmen Ihrer Arbeit für Chessbase haben Sie ja bestimmt auch schon ganz viele großartige Persönlichkeiten getroffen. Gab es da ein Highlight irgendwie, wo Sie sagen, boah, der hat mich als Person beeindruckt?
Also da gab es ganz viele, muss man sagen. Wir haben ja bei Chessbase sehr viel Besuch gehabt von wirklich prominenten Schachspielern, also Weltmeistern. Und das sind alles, jeder auf seine Art sind es sehr beeindruckende Leute. Ne? So, und auch zum Teil sehr, sehr nette Menschen. Also ich habe Arnand getroffen. Arnand ist ein total netter Typ. Also mit dem kann man wirklich sehr, sehr gut auskommen. Auch Kasparov war häufig bei uns. Der ist natürlich ein ganz anderer Typ, ne, der also sehr viel Energie auch so ausstrahlt. Aber ja, ich habe mit so vielen Leuten Kontakt gehabt. Also ich müsste jetzt eigentlich ganz viele Namen nennen. Robert Hübner ist auf seine Art also auch ganz toll. Und ich habe auch jetzt noch engen Kontakt mit Wladimir Hort zum Beispiel, den ich auch sehr humorvoll finde und den ich in seiner Art sehr mag. Aber ich habe jetzt auch viele vergessen bestimmt. Und also wie gesagt, ich habe viele Leute getroffen, ja, das stimmt.
Ja, gibt es einen, den Sie noch nicht fürs Mikro bekommen haben oder noch nicht gesehen haben, wo Sie sagen, das wäre mal was?
Ja, gibt es natürlich viele, ne? So, weiß ich ja, so Karpov hatten wir zum Beispiel nie und was ich jetzt vors Mikro, also diese Interviewreihe machen wir ja noch nicht so lange. Also da insofern fehlen da auch viele, ne? Also gibt es natürlich. Ne?
Ja. Dann sprechen wir doch mal über Chessbase, Ihren Arbeitgeber. Man sagt ja über Chessbase, die da arbeiten, die kennen sich alle irgendwie übers Hamburger Schulschach, aber bei ihnen, habe ich nachgelesen, war die Geschichte ein bisschen eine andere. Die spielt in Bonn. Vielleicht können Sie mal erzählen, wie Sie da reingerutscht sind bei Chessbase.
Ja, das ist, also ich bin tatsächlich in Bad Godesberg geboren und bin auch groß geworden. Das ist auch meine schachliche Heimat, der Godesberger Schachclub. Ja, und dann spielt man da halt und lernt andere Leute kennen, die da eben auch aktiv sind. Und Matthias Willenwehr war auch einer von denen, ne? Der spielte, glaube ich, für Brühl, wenn ich mich richtig erinnere. Könnte mir jetzt auch falsch sein. Und gegen den habe ich auch zweimal da gespielt. Ich glaube, er spielt in Oberliga und ich habe auch zweimal verloren. Er war immer besser vorbereitet als ich. Ja, und dann gab es natürlich dieses, das wurde erzählt, dass er eben an so einer Schachdatenbank gearbeitet hat für einen Computer. Computer war damals auch was völlig Neues. Das hatte man, das war nicht wie heute, ne? Das war völlig neue Technik, ne? Naja, und so kannte man sich. Und dann war ich tatsächlich einmal sein Nachmieter. Und dann hatten wir so ein bisschen engeren Kontakt mal kurz. Und er ist dann in den Norden gezogen, auch um hier in Hamburg dann diese Firma zu gründen. Und irgendwann war ich dann unzufrieden mit meiner beruflichen Tätigkeit und habe mal nachgefragt, ob die Chessbase nicht noch Leute braucht. Und so bin ich dann hingekommen. Das war dann, nachgefragt habe ich wahrscheinlich 90, aber hingekommen bin ich dann 91.
Okay, also so eine Art Initiativbewerbung nach dem Motto, hey, du warst doch mein Nachmieter und hast eine Firma
gegründet. Mein Vormieter.
Ja, genau. Könnte ich nicht bei dir anfangen.
Ja, genau, so in der Art. Ja. Braucht ja nicht noch Leute. Ja. Also wobei man sagen muss, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so das schon vor Augen hatte, dass ich dann auch richtig nach Hamburg wechsle oder so. Also möglicherweise war die Intention damals auch einfach anders auch mitzuarbeiten, so aus der Ferne oder so. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ne? Aber was tatsächlich gebraucht wurde, waren Leute vor Ort und dann bin ich halt nach Hamburg gezogen. Ne?
Ja. Wie war Chessbase damals? Also heute ist es ja, eine Riesenfirma ist es nicht, aber doch schon. Aber damals war alles viel kleiner, oder?
Ja, kann man so sagen. Also gab drei Chefs und drei Mitarbeiter. So. Und es gab eine Sekretärin und dann gab es noch jemanden, der so Produkte verschickt hat und versandt hat. Der Martin Fette war das, glaube ich, damals. Und dann gab es mich. Ne? Und dann gab es dann eben noch die Chefs. Die kamen immer abwechselnd. Also es war Giswald Jacobi, war meistens da, der wohnte in Hamburg. Frederik Friedel, der wohnte ein bisschen außerhalb, der kam auch einmal die Woche. Und Matthias Willenweber kam auch einmal die Woche. So, ne? Aber es gab auch Tage, wo ich einen halben Tag alleine war. So, weil, weiß ich, einer hatte vielleicht Urlaub und die anderen waren nicht da. Und also es war sehr klein, ja, das stimmt. Es gab natürlich, gut, das waren jetzt die Leute, die tatsächlich auch im Büro waren. Es gab, wen es also immer auch damals schon gab, war natürlich Matthias Feist, der bei der Entwicklung sehr aktiv auch war, aber der wohnte außerhalb und war halt damals schon im Homeoffice.
Also ich wollte gerade sagen, Software entwickeln konnte man damals schon im Homeoffice, das ist also keine Corona-Erfindung.
Nee, das gab's schon. Das, es gab auch immer da bei Chessbase sehr viel Telefonverkehr und so. Und das, ich weiß nicht, ob man da eine ruhige Ecke gefunden hätte.
Und ich habe gelesen in der Schachzeitschrift Karl, da war nämlich 2000, jetzt weiß ich nicht mehr, irgendwann in den 2000er Jahren ein Porträt über Sie, dass Sie gar nicht angefangen haben als Redakteur, sondern im Support. Und dass das wohl eine ziemlich harte Zeit auch gewesen sein muss. Wie war das so?
Ja, das stimmt. Also ich war dann eigentlich ja so ein bisschen Mädchen für alles und es gab kein Internet. Die Leute haben entweder Briefe geschrieben, wenn sie eine Frage hatten, oder sie haben halt angerufen. Ne? Natürlich haben sie auch angerufen, um was zu bestellen oder so. Und der Support ist schon, das ist ein hartes Brot. Also da muss man schon speziellen Charakter haben, um das jetzt über viele Jahre aushalten zu können. Ne? Also da, das ist schon, was soll man sagen? Also es hakt natürlich manchmal technisch und es gibt aber auf der anderen Seite auch viele Leute, die keinen guten Zugang zur Technik haben. Ne? Wobei das hat nichts mit Intelligenz zu tun, aber wir haben auch viele ältere Leute, die sich ja nur einen Computer gekauft haben wegen Chessbase und praktisch bei null angefangen haben und dann muss man den Leuten dann erklären, was Windows ist. Oder ich habe ja zu DOS-Zeiten sogar angefangen. Ne? Das heißt, da musste man Copy-Befehle durchgeben, wenn die Leute irgendwas kopieren wollten. Ne? Und das ist schon nervenauftreibend.
Ja, also da im Karl stand die Geschichte drin von einem Kunden, der sich beschwert hat, dass er zu der gekauften Software noch einen Computer braucht und dass ihm das nicht gesagt worden sei. Das fand ich ganz nett.
Ja, das stimmt. Erinnere ich mich auch noch dran. Das stimmt, ja, das gab es auch. Da gab es halt eine Werbung in der Fachzeitschrift und da wurde halt irgendein Programm beworben und es stand tatsächlich nicht dabei, sie müssen einen Computer besitzen. Ne? Also ich, es ist wie wenn man Benzin bewirbt und vergisst, dass man ein Auto dafür braucht. So.
Ja. Ja, was wären Sie denn geworden, wenn Sie es nicht hauptberuflich ins Schach verschlagen hätte?
Na, ich hab ja gearbeitet. Wir hatten einen Familienbetrieb, der Optik und Hörgeräte hatte. Und da habe ich eigentlich eine Ausbildung gemacht nach meinem Studium und habe ich erstmal gearbeitet. Ne? Aber ja, irgendwie fühlte ich mich da nicht so richtig wohl und das Schach zog mich dann mehr an. Und auch, ja, ich habe ja dann auch die Möglichkeiten bekommen, da viele andere Sachen zu machen. Also jetzt, ich habe ja nicht nur Support gemacht. Also man muss sich das so vorstellen, dass, wie gesagt, es war eine kleine Firma und wir haben immer alles selber gemacht. Ne? Also das heißt, man hat Preislisten gemacht, irgendwelche Produktbeschreibungen. Ich habe ja auch fürs Chessbiz Magazin schon relativ früh was gemacht. Ich hatte damals auch so eine Endspielkolumne, als diese Endspieldatenbanken aufkamen, sowas zum Beispiel. Ne? Also gut, ich wusste vorher nicht, wie interessant das ist, aber jedenfalls war ich auf der Suche nach etwas, was interessanter war als das, was ich damals schon gemacht habe beruflich.
Ja.
Aber wo man dann gelandet wäre, das weiß man ja nicht. Also es gibt auch viele Zufälle immer im Leben und die werfen einen irgendwo hin.
Ja, dann gehen wir doch gern ein bisschen weiter in der Chronologie. Also 97 sind Sie dann Redakteur geworden und 2001 eben Chefredakteur von der deutschsprachigen Nachrichtenseite. Ist ja ein langer Zeitraum auch und ich habe mal versucht herauszufinden, wie viele Artikel Sie da geschrieben haben in der Zeit. Auf Wikipedia steht 16.000, aber das ist schon 7 Jahre alt. Muss man mal wieder erneuern. Haben Sie da irgendwie ein Gefühl dafür?
Ja, es sind sehr viele, wobei man ja, es gibt ja verschiedene Arten von Artikeln. Also es gibt tatsächlich Beiträge, weiß ich, über, also Porträts zum Beispiel oder politische Beiträge, schachpolitische Beiträge. Und dann gibt's auf der anderen Seite so Rundenberichte, ne, sowas. Und dann gibt's auch Sachen, die ich in die Hand bekomme und dann produziere. Also ich mache ja auch die Produktion, das heißt, ich pflege das ins CMS ein und setze die Bilder rein und solche Sachen, mache Bildbearbeitung, pipapo. Also die Gesamtsumme der Artikel weiß ich nicht. Also ich würde aber mal sagen, es sind irgendwas zwischen 30.000 und 40.000 Beiträge, die durch meine Hand so gegangen sind. Ne? Wobei ich die jetzt nicht alle selber geschrieben habe. Ne? Aber es ist halt, ich bin ja auch schon lange dabei. Ne? Also.
Ja, und sehr vernetzt und kriegen viel mit. Wobei ich mich da frage, woher kriegt man da eigentlich so viel mit? Also ich meine, wenn ich wissen will, was in der Schachwelt los ist, dann gehe ich auf Chessbase. Aber das können Sie ja nicht. Also woher kriegen Sie sozusagen die erste Information immer für Ihre Artikel dann?
Man muss auch sagen, bei Chessbase steht auch nicht alles.
Sehr gut, ja.
Also manches.
War doch vieles.
Ja, vieles. Ja, gut, das ist einfach durch Kontakt mit Personen, ne? Die erzählen dann einem was, aber es gibt auch natürlich, jetzt gibt es ja sehr viele Nachrichtenquellen. Gab es früher jetzt vielleicht so nicht. Aber jetzt gibt es ja auch Twitter, Facebook und solche Sachen, Instagram und naja, aber ja, der Kontakt mit Personen, der ist sicher da auch sehr essentiell, ne? Die erzählen einem dann vielleicht mal irgendwas. Oder wenn man ja auch sichtbar ist, dann möchten manche sich auch mitteilen, weil sie dann vielleicht irgendeine Nachricht veröffentlicht haben möchten, sowas zum Beispiel, ne?
Ja, wobei manchmal stelle ich es mir schwer vor, da erfährt man was und weiß dann nicht so richtig, ob man das veröffentlichen darf, ob das gewollt ist oder ob das noch was Vertrauliches ist. Gibt es da auch oft die Situation, dass man was erfährt und gerne schreiben würde, aber nicht darf oder sich nicht traut?
Nee, eigentlich ist die Sache klar. Also wenn mir jemand was erzählt, also es gibt Leute, die erzählen mir was vertraulich, ne? So, dann habe ich das als Hintergrundinformation. Und dann können die sich auch darauf verlassen, dass ich das nicht veröffentliche. So, das ist dann einfach von Druidenmund zu Druidenohr und bleibt dann im Hintergrund. So, ne? Aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo die Leute das möchten, dass etwas veröffentlicht wird. Ne? So. Wobei ich grundsätzlich, also wir sind ja jetzt kein investigatives Nachrichtenmagazin oder sowas. Wir produzieren Software und unser Interesse, also ja, unser Interesse ist eigentlich eine, wie soll man sagen, eine positive Grundstimmung fürs Schach zu schaffen. Und ja, nach Möglichkeit eigentlich die Begeisterung fürs Schach zu erzeugen, die positiven Dinge zu melden. Wenn es jetzt arge Missstände gibt, dann melden wir das auch, ne? So. Und wobei ich versuche eigentlich immer möglichst neutral das zu machen, also das mich auf die Nachrichten zu reduzieren und Nachrichten und Kommentar nach Möglichkeit zu trennen. Also es ist eigentlich so ein klassischer Journalismus, den es ja heute immer weniger gibt. Manche finden das vielleicht doof, weil sie denken, jetzt müsste man doch mal hier irgendeine Meinung vertreten oder so. Aber ich finde auch, dass die Leser eigentlich, also ich sag mal, ich habe genug Respekt vor den Lesern und denke, dass sie auch selber sich ein Urteil bilden können. Das muss ich ihnen nicht vorgeben. Ne? Also ich melde die Nachricht und jeder kann sich dann sein Urteil selber bilden.
Aber juckt sie es nicht manchmal auch, wenn sie irgendwie was sehen, wo sie sagen, das müsste man eigentlich mal in Grund und Boden schreiben? Juckt sie das nicht, dann mal auch die Meinung zu äußern? Weil das machen sie ja relativ selten. Ne? Es ist ja oft tatsächlich sehr, sehr ausgewogen und sachlich.
Ja, also ich verstehe meine Aufgabe eigentlich so, dass ich eine sachliche Berichterstattung mache. Also mich juckt das da nicht besonders, muss ich sagen. Also ich, nö.
Also ich hab, aber mich juckt es manchmal schon, ne? Und dann denke ich, nee, komm, frag lieber nur und lass die anderen sprechen.
Es ist, wenn ich dann meine Meinung nicht mitteile, heißt das ja nicht, dass ich nicht auch eine Meinung habe. Ne? So. Natürlich habe ich eine Meinung, aber die ist jetzt, ich bin Nachrichtenredakteur und nicht jetzt irgendwie Influencer oder sonst irgendwas. Also meine Meinung ist da eigentlich nicht so wichtig.
Ne? Aber vielleicht interessiert es die Leute, die Meinung von André Schulz.
Ja, könnte sein. Dann müsste man das eben auch trennen und so. Manchmal mache ich das ja auch, aber selten, das stimmt schon. Aber ja, wie gesagt, ich verstehe meine Aufgabe da eher anders und denke auch, dass ich im Sinne meines Arbeitgebers handle. Ne? Also, weil wenn man jetzt als Firma eigentlich, also das Hauptinteresse ist ja jetzt nicht, also wir verkaufen keine Nachrichten, wir verkaufen Software. Ne? So, und wenn man jetzt aber überall aneckt, so, ne, dann wird es auch schwieriger mit dem Softwareverkauf. Man denkt, ah, das ist ja die doofe Chessbase-Firma, die haben mit denen hatte ich mal Ärger und so, ne? Das ist jetzt, nee, das, also so interpretiere ich das nicht.
Ich wollte ja nur fragen.
Ja, ja, ist alles gut. Ne? Manche machen es ja auch anders. Also das ist dann auch okay. Jeder macht halt so, wie er es versteht. Ja.
Jetzt gibt es natürlich André Schulz nicht nur als Schreiber von Texten, sondern auch als Host einer Schachsendung. Und zwar, vielleicht kann ich das nochmal kurz ausführen, TV Chessbase, das ist sozusagen der Pionier der Internet-Schachsendung und gibt es seit 2003. Da sind Sie an der Seite von dem Oliver Reh aktiv, über 500 Sendungen. Sind Sie sozusagen der erste deutschsprachige Schachstreamer im Neudeutsch gesprochen?
Ja, das waren wir, ohne es zu wissen. Also die Sendung gibt es ja nicht mehr, muss man sagen. Die haben wir ja stillschweigend begraben.
Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja.
Seit wann?
Seit ein paar Wochen oder Monaten, ja.
Ach so, okay.
Wir haben dann irgendwann dann auch so eine Ermüdung festgestellt. Also wir haben es ja live gemacht, ne? Also ja. Und mit Chat, aber es war dann halt auch so ein, ja, wie nennt man das? Also wir haben es bei uns auf dem Server gemacht, auf dem Schachserver, viele Leute hatten keinen Zugang. Also wir haben auch keine große Reichweite eigentlich erzielt. Wir waren zwar lange da, aber hatten eigentlich immer nur einen kleineren Kreis von Zuschauern oder so. Und wir sind dann zum Schluss auch auf YouTube gewechselt damit. Wir waren dann auch schon alt. Also wir haben 2003 damit angefangen und haben, glaube ich, 2023 vielleicht aufgehört oder 24. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. So, und Oliver hat das eigentlich immer sehr gut vorbereitet und sehr didaktisch gemacht und wir hatten so Stammzuschauer schon, ne? Und ich war eigentlich mehr so der Sidekick, ne? Der dann irgendwie blöde Fragen gestellt hat oder verstehe ich nicht und sowas.
Eigentlich, wenn man das anders gemacht hätte von vornherein, wenn man gesagt hätte, okay, man macht das auch für, macht das öffentlich, nicht nur für zahlende Mitglieder, hätte es dann auch mehr Reichweite gegeben?
Ja, wahrscheinlich. Ne? Also, denk schon, ne?
Also, wenn man eine strategische Entscheidung von Chessbase.
Ja, ja, genau. Also, als wir gestartet haben, da gab es ja noch kein YouTube oder sowas. Ne? Das war, da waren, also Chessbase war ja da auch Pionier, ne? Also ich erinnere mich, dass wir am Anfang haben wir ja nur mit Radio angefangen, weil man gar nicht dran denken konnte, jetzt so ein bewegtes Bild durch die kleinen Leitungen zu schicken. Ne? Und dann sind wir relativ schnell auf Bilder also auf TV umgeschwenkt. Und aber auch da gab es immer ein bisschen Bandbreitenprobleme und ja, also klar, als dann YouTube und diese ganzen Plattformen erschienen, hätte man vielleicht da mehr Reichweite erzielt, wenn man da gleich auf den Zug aufgesprungen wäre.
Ja.
Und, aber es hängt auch ein bisschen davon ab, wer das dann macht. Also es ist halt einfach auch so, dass Oliver und ich, wir sind dann tatsächlich auch jedes Jahr ein Jahr älter geworden und im Laufe der Zeit kommt dann so einiges zusammen. Ne? Und die Leute, die das heute machen, die sind ja nun deutlich jünger, ne? Die haben jetzt das Alter, ach, die haben jetzt noch nicht das Alter, das wir hatten, als wir angefangen haben. Also.
Ja, das stimmt, ja.
Aber die machen das teilweise sehr gut. Also ich viele neue Formate, ich bin begeistert, ja.
Es gibt ja, wenn man jetzt Schachnachrichten lesen will, natürlich Chessbase als Adresse, aber es gibt ja, ich glaube, da sage ich kein Geheimnis, noch den Schachticker oder auch die Perlen vom Bodensee. Ist ja eine Art Konkurrenz auch, vielleicht kann man sagen. Wie verhält man sich da? Das ist ja doch, sind doch sehr unterschiedliche Stile.
Verhalte ich mich da gar nicht. Also ich mach das so, wie ich das eben für richtig halte. Und wir haben ja auch so den Akzent auf aktuelle Sportberichterstattung, also Sportnachrichten, ne? Sportergebnisse, Turnierergebnisse, solche Sachen. Und die anderen beiden genannten, also kenne ich natürlich, und die haben ja andere Akzente. Ne? So, also ich sehe das jetzt auch gar nicht als Konkurrenz. So, machen das eben anders.
Okay. Haben Sie sich, also als Angestellter, der so lange dabei ist, guckt man natürlich auch, wie die Firma sich so über die Jahre und Jahrzehnte entwickelt. Und der Schachmarkt ist ja sehr stark in Bewegung gewesen in den letzten Jahren. Chess.com hat Chess24 geschluckt, kann man vielleicht sagen. Chessbase, das gallische Dorf sozusagen in der Schachszene. Wie lange bleibt das? Also wie lange kann das aufrechterhalten werden? Haben Sie Sorge, dass irgendwann Chess.com daherkommt und auch Chessbase schluckt?
Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob die Interesse dran haben. Ne?
Also, stimmt.
Bitte?
Bestimmt.
Ja, also vielleicht. Also Chessbase, ich denke, Chessbase ist eine gute, international sehr bekannte Marke. Und wir haben, ich meine, unser Kern ist halt die Schachdatenbank. So, und ich glaube, dass die Firma sich im Laufe der Jahre, also sie ist ein bisschen gewachsen, aber hat sich jetzt im Großen und Ganzen gar nicht so besonders verändert. Also wir haben zwar auf verschiedenen Feldern, die neu waren, haben wir so als Pioniere auch ein bisschen was gemacht, aber letztlich sind wir ja doch immer sehr bodenständig da bei unseren Leisten geblieben, während drumherum halt andere Firmen, die geschäftlich ganz anders unterwegs waren, also auch so ein bisschen im Kapitalmarkt und so, eine ganz andere Entwicklung genommen haben. Ne? So, aber Chessbase ist so geblieben, wie es immer war, würde ich sagen. Und was passiert, weiß ich nicht. Also man sehen. Ne? Also es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt da, ich habe ja meine Zeit praktisch schon fast hinter mir. Ne? Ich bin bald in Rente und dann werde ich das auch beobachten.
Okay. Wer wird Nachfolger als Chefredakteur?
Keine Ahnung. Das war, also, es wird schon einen geben, ja.
Ja, vermutlich auch. Dann noch eine andere Sache, die ich gelesen habe auf Wikipedia, wenn man so sich auf seinen Gast vorbereitet, stößt man da halt drauf. Da steht, dass sie zum Entwicklerteam der Schachsoftware Deep Fritz gehörten, der ja 2006 gegen Kramnik gespielt hat. Und da habe ich mich dann doch gewundert, also André Schulz als Softwareentwickler für jemanden, der Germanistik und Philosophie studiert hat. Was war da genau Ihr Beitrag beim Thema Deep Fritz?
Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich jetzt mal in meinem Gedächtnis kramen. Also es ist, mit der direkten Entwicklung habe ich gar nichts zu tun. Also wo ich mit beteiligt war sicher so dieses Thema so Eröffnungsbücher und solche Sachen, ne? So. Und es könnte auch sein, wenn ich mich richtig erinnere, dass ich damals auch jemanden besorgt habe aus der Schachszene, der uns dann bei der Repertoireentwicklung von Deep Fritz geholfen hat, ein Großmeister, ne? So. Und vielleicht ist das damit gemeint. Also ich weiß es nicht. Ich schreibe ja die Wikipedia nicht. Und es hat also irgendjemand geschrieben, ich weiß nicht wer. Und keine Ahnung, was der noch für Informationen hat.
Okay. Vielleicht weiß er mehr als ich. Also. Aber Sie waren dabei.
Naja, ich war bei dem Match war ich dann dabei. So eine Zeit lang. Und man hat das natürlich mitverfolgt, auch mit Herzblut und war natürlich auch sehr engagiert. Und das war ja auch eine tolle Veranstaltung, muss man auch sagen.
Ne? Ja, das war doch das, wo Kramnik dieses Matt in 1 übersehen hat, oder? War das das?
Das war das, ja, genau. Das war Matt in 1, ja.
Legendär, ja.
Ja. Ja, ja, genau.
Und heute regt man sich auf, dass Ding Li Ren Matt in 2 übersieht.
Ja, das, genau. Genau, sein Vorgänger Martin 1, also. Das ist halt, alle machen auch mal grobe Fehler. Also Kramnik hat sich wahrscheinlich tierisch gefreut, weil er irgendeine Chance gesehen hat. Und das Martin 1, das war ja ein bisschen kurios, weil das praktisch auf seiner, mehr oder weniger auf seiner Grundlinie passierte mit einem Springer, ne? So der, wann hat man schon mal einen gegnerischen Springer auf der eigenen Grundlinie? Das ist eigentlich im toten Winkel, ne? Also das hat er gar nicht gesehen.
Da hat Mustererkennung nichts geholfen, weil es ein neues Muster war. Ne?
Genau, das war gar nicht in seinem, da hat er keine Rezeptoren für gehabt. Ja, das ist richtig.
Naja. Interessant, ja. 2 Jahre später die WM Anand gegen Kramnik in Bonn, ihre Heimatstadt. Muss ja auch ein persönliches oder unjournalistisches Highlight gewesen sein. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, das ist immer sehr anstrengend, muss man sagen. Also gerade auch, weil es in Bonn ist, dann hat man da auch schon mal irgendwie, dann kommt man bei einer Familie unter, ne? Und dann, ich weiß, meine Familie war mit, ich hatte 2 kleine Kinder und dann wird man da in Anspruch genommen und dann muss man noch natürlich seine Arbeit machen und es war tatsächlich so, dass ich habe von dort dann Berichte gemacht und wir wohnten bei meiner Schwiegermutter. Und meine Schwiegermutter, die lebte in so einer Art 1960er Blase da in so einem Vorort von Bonn. Ne? Also da, die hatte natürlich kein Internet oder sowas. Ne? So. Und da ich dann was verschicken musste, dann musste ich also einmal quer durch die Stadt zu einem Onkel von mir und der hatte Internet natürlich und der hat uns da auch mit Fotos damals geholfen. Also das war eine ziemlich anstrengende Sache. Wir haben ja auch zu der Zeit mit dem Spiegel sehr viel kooperiert. Das war auch sehr erfolgreich. Ne? Also die haben glaube ich, die Partien auch mit übertragen. Also wir haben denen praktisch die Übertragung dann auch mitgeliefert, sodass sie die Notationen übertragen konnten. Und das war da damals für den Spiegel schon ein Riesenerfolg, also von den Zugriffszahlen. Es ist nur so, dass wenn dann die Redakteure wechseln, dann wissen die neuen Redakteure das nicht und müssen das immer neu nochmal lernen. Also es ist dann später auch mal nochmal wieder passiert. Ne? So, aber also die Zusammenarbeit mit dem Spiegel war sehr gut, ja. Und sonst ist das, das ist eben so ein WM-Kampf, dann im Pressezentrum, das ist halt total intensiv. Ne? Man hat dann Kontakt zu den vielen anderen Journalisten, die dann kommen aus Russland, waren ja auch viele da und lernt man die kennen und man fiebert dann mit und dann muss man Berichte trotzdem schreiben und so. Also interessante Sache mit zu meinem Verein hatte ich, also der hat, glaube ich, da auch mitgeholfen bei der Organisation, aber ich habe da überhaupt keine Zeit für irgendeinen Kontakt gehabt. Das war damals nicht möglich. Ja.
Dann gibt es ja auch noch den Buchautoren André Schulz 2015. Über die Weltmeisterschaftskämpfe haben Sie da geschrieben, von Steinitz bis Carlsen. Und das war auch so erfolgreich, dass es auch auf Englisch übersetzt wurde. War es schwierig, nochmal was Neues rauszufinden über die Weltmeister, weil viel ist ja schon geschrieben worden. Also Kasparov mit My Great Predecessors und so, also waren ja viele Geschichten schon ans Licht gekommen.
Ja, aber Kasparov hat ja auch auf andere Quellen zugegriffen, hat ja auch das praktisch nicht neu erfunden. Ne? Und die Idee war eigentlich, diese vielen Geschichten, die überall verteilt verfügbar sind, mal so zusammenzubringen. Ne? So. Und das hat mich interessiert. Ursprünglich hatte ich es eigentlich als reines Lesebuch geplant. Und dann habe ich dann immer noch eine Partie dann aus dem Wettkampf genommen. Also die Recherchen waren schon ganz interessant. Man findet halt irgendwo noch immer wieder neue Sachen, die nicht so bekannt sind. Ne? Also man hebt einen Stein hoch, weil da ist ein Blatt Papier und dann sieht man plötzlich, da sind noch viele ganz andere interessante Sachen. Ne? Und dann gräbt man da ein bisschen und findet man wieder was Neues. Und also insofern war das schon ganz interessant und war ja auch einigermaßen erfolgreich, das Buch. Und ich glaube, es ist ganz gut angekommen.
Eine Story daraus hat mir besonders gefallen, die vom Hypnotiseur. Man kennt es ja von diesem Parapsychologen, den Karpow gegen Korchnoi eingesetzt hat, aber angeblich gab es das schon mal ein paar Jahre vorher. Tal hat das schon gegen Botwinnik versucht. Wo haben Sie das aufgeschnappt und wie war das damals?
Das weiß ich nicht mehr. Also wie gesagt, also man stößt dann auf skurrile Quellen und Informationen, aber also ich erinnere mich dunkel an diese Geschichte, aber wo ich das her hatte, das weiß ich nicht. Also ich habe teilweise natürlich auch so ein bisschen in russischen Quellen dann recherchiert. Ne? Es ist nicht so, dass ich Russisch kann, aber die Übersetzungsprogramme zu der Zeit, die gingen schon so einigermaßen und dann konnte man auch so ein bisschen aus dem Russischen schöpfen. Ne? Vielleicht habe ich es da irgendwo gefunden. Ne? Naja. Aber genau, weil ich weiß es nicht mehr.
Ja, warum eigentlich nur ein Schachbuch?
Naja, gute Frage. Nee, vielleicht kommt ja noch was. Also wie gesagt, ich bin auch bald in Rente und dann habe ich auch mehr Zeit und muss mal gucken. Vielleicht mache ich noch eins. Also es gibt auch noch interessante Themen. Ne? Es gibt zum Beispiel die Frauenweltmeisterschaften sind total interessant. Frauenschach ist jetzt ist nicht so also kommerziell nicht so das beliebteste Thema, aber das ist eigentlich ein bisschen ungerecht. Also eigentlich die Biografien, die sind mindestens genauso interessant und könnte man auch mal was machen. Mhm. Ich weiß nicht, mal gucken. Also, aber ja, ich bin jetzt auch nicht so auf Schach fixiert, muss ich sagen. Also ich habe eigentlich, mein Interesse ist auch so ein bisschen mehr so kulturhistorisch oder überhaupt historisch, ne, und so städtegeschichtlich oder sowas. Das ist alles auch eine Frage der Energie. Also wenn ich dann nochmal Energie habe, was zu machen und ein schönes Thema finde, vielleicht mache ich dann nochmal was. Ne. Aber ja, man muss auch, man kann nicht immer, also alles just for fun machen, ne? Man muss dann auch ein bisschen kommerziell denken. Also just for fun kann ich auch in den Garten gehen und einen Rasen mähen. Ist auch eine schöne Aufgabe. Und wenn man jetzt für ein Buch recherchiert, also ich bin auch neugierig und es interessiert mich dann auch persönlich, diese Geschichten zu erfahren. Und klar, wenn man sie dann aufschreibt und dann vielleicht noch da irgendwo unterbringen kann, kann man es vielleicht nochmal machen.
Hallo liebe Schachgeflüster-Podcast-Hörer, mein Name ist Jonathan Karlstedt, ich bin internationaler Meister im Schach. Gemeinsam mit Sven und Marina Noppes bin ich Inhaber der Chess Tigers. Während der Pandemie ist bei uns die Idee entstanden, einen richtig guten und übersichtlichen Online-Shop aufzubauen. Das haben wir mit dem Chess Tigers Shop gemacht. Es gibt mehr als 2000 Produkte von Schachbüchern über Schachbretter, Figuren und jede Menge Zubehör. Wir haben auch eine besondere Kategorie mit Empfehlungen von The Big Greek. Natürlich beraten wir unsere Kunden bei Fragen gerne. Ihr erreicht uns unter shop.chess-tigers.de. Außerdem betreiben wir in Berlin-Charlottenburg einen Schachladen, in dem ihr uns auch vor Ort besuchen könnt. Und nun viel Spaß mit dem Podcast.
Ein Blick auf die junge Generation heute, die Inder und die Usbeken sind ja stark vertreten und dann gibt es schon die nächste Generation mit diesem Faustino Oro aus Argentinien zum Beispiel. Trauen Sie sich eine Prognose zu, wer der Magnus Carlsen der Zukunft wird?
Nein, also Carlsen ist doch eine sehr herausragende Persönlichkeit, also auch mit seiner Spielstärke und ist ja doch um einiges noch besser als die anderen, dominiert die Schachszene. Und die jungen Leute, die jetzt heute so kommen, die sind eigentlich eher alle so ungefähr gleich stark. Und ich glaube nicht, dass es da einer schafft, so herausragend zu sein. Also wir werden eine breitere Spitze haben. So, und es kann auch sein, dass der Weltmeister dann öfters wechselt und da kommen ja noch einige nach, ne? Und ja.
Also Gukesh ist nicht wirklich besser als die anderen Inder, oder?
Nee, also im Moment ist ja Irigaray der beste Inder. Ne, so.
Dann ist der 4, glaube ich, jetzt, ne?
Ja, ja genau, der ist jetzt auf 4. Und es kann aber wieder sein, dass beim nächsten Turnier dann Gukesh vielleicht wieder vorbeizieht und Pragnandaha, vielleicht schafft der wieder irgendwas. Nihal Sarin zum Beispiel, der ist eigentlich auch nicht schlechter, ne? Der ist nur so ein bisschen aus diesen Einladungsturnieren rausgefallen und muss mehr so Open spielen. Also es ist ja auch, gehört ja auch dazu, dass man halt auch die richtigen Einladungen bekommt, ne? Mhm. So, und dann haben die zum Teil die Spielstärke, aber die zahlen noch nicht, ne? Wird man sehen. Und ja, ist auch noch die Frage, ob die jungen Leute dann tatsächlich auch so gut werden wie Carlsen, ne? Also ob sie den tatsächlich einholen können oder ob sie warten müssen, bis der keine Lust mehr hat und aufhört. Ganz aufhört, meine ich. Also ja. Weltmeisterschaften will er ja nicht mehr spielen. Oder nur noch Freestyle-Chess.
Freestyle-Chess, ja. Ihre Meinung zu Freestyle-Chess?
Also für mich wäre es nichts so und irgendwie entfernt es sich so von der Schachkultur halt und von der ganzen Schachgeschichte. Also insofern für mich persönlich nicht so interessant. Die Spieler mögen es aber sehr, ne? Also die sind halt alle.
Aber nur die Topspieler, oder?
Ja, die Topspieler.
Also ein Luxusproblem eigentlich, was die Topspieler haben, dass sie die Eröffnungen bis zum 15. Zug auswendig können. Also der normale Vereinsspieler in Anführungszeichen hat dieses Problem ja gar nicht.
Genau. Naja, die sind alle so ein bisschen angeödet. Das ist halt, ja, und dann ist natürlich auch durch das Internet Schach, die treffen sich ja auch so oft, ne? Also früher war das so, die Spitzenspieler, die haben vielleicht im Laufe ihrer Karriere 10-mal gegeneinander gespielt oder 15-mal. Kasparov und Karpov jetzt mal weggelassen. Und aber jetzt spielen ja hunderte von Blitzpartien, Bulletpartien gegeneinander und kennen sich in- und auswendig und dann noch am Brett und jetzt so viele Eröffnungen gibt es ja auch gar nicht. Ne? Und dann spielt man immer das Gleiche und ja, und insofern ist Freestyle vielleicht eine interessante Abwechslung.
Ja. Derjenige, der den Namen kreiert hat, ist ja der Jan-Henrik Büttner und aus Hamburger Sicht ja vielleicht für Sie interessant, dass er Magnus Carlsen zum FC St. Pauli geholt hat und gleichzeitig aber mit dem Hamburger SK noch kooperiert. Also im Fußball wäre das, glaube ich, undenkbar, wenn jemand St. Pauli und den Hamburger SV sponsert.
Geht nicht.
Ist das für Sie eine runde, in sich logische, stimmige Geschichte?
Ja, also das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Entwicklung, muss man sagen. Also großartig, ne? Dass ein Mann, der die Möglichkeiten hat und jetzt halt in eine seiner beiden Liebhabereien investiert. Also seine zweite ist ja Musik. Mal gucken, ob er da auch noch was macht. Hm. Und und dass er das hier in Hamburg macht, ist natürlich ein Glücksfall für die Vereine hier. Und klar, im Schach kooperiert, also es gibt natürlich auch Rivalität, aber man kooperiert schon viel mehr, ne? Und wenn ich es richtig verstehe, dann ist St. Pauli so ein bisschen der bunte Vogel da. Und der HSK mit seiner Schachschule, das ist so eher die solidere Sache vielleicht und fahren da irgendwie zweigleisig und tolle Sache. Freue ich mich sehr.
Ja, die Bundesliga wird ja auch spannend, ne? Mit Düsseldorf noch dazu.
Richtig.
St. Pauli hat jetzt ja nicht nur Carlsen geholt, sondern noch weitere Spieler. Also das wird richtig.
Ja.
Jetzt schon die stärkste Liga der Welt, aber nächstes Jahr noch viel mehr, ne?
Ja, also gut. Mit Carlsen und auch mit den Leuten, die da jetzt kommen, wird, glaube ich, naja, also ich glaube nicht, dass St. Pauli jetzt Meister wird, ne? So, Düsseldorf ist natürlich da die große Nummer. Aber die Gefahr bei solchen Sachen ist natürlich, wenn man also diese ganzen internationalen Spitzenstars hat, die Gefahr ist immer, dass man die Spieler nicht zur Verfügung hat, weil die jetzt was anderes spielen. Ne? Dann sind die vielleicht Sinkefield Cup oder irgendwo eingeladen, Norway Chess, ne? Und da muss man mit der zweiten Garnitur spielen. Also das ist dann immer eine Gefahr bei der Sache. Mal gucken, was passiert. Aber ja, könnte ein interessanter Dreikampf werden zwischen Firnheim, Baden-Baden und Düsseldorf dann. Hm. Und dann ist auch immer die Frage, wie lange so ein Club und sein Sponsor durchhält. Also Baden-Baden hat jetzt sehr lange durchgehalten. Firnheim ist neu und Düsseldorf ist ganz neu. Ja, ist natürlich schön. Also es ist einmal schön, dass es überhaupt jetzt so einen Mehrkampf gibt, denn Baden-Baden hat ja doch die Liga sehr dominiert und dann müssen wir halt mal gucken, wie lange das so läuft.
Ja, noch eine Frage aus der Rubrik Meinungen. Wladimir Kramnik, Sie wir haben ja 2006 schon gerade besprochen, den Wettkampf Fritz gegen Kramnik, haben Sie ihn wahrscheinlich auch persönlich kennengelernt, nehme ich mal an. Ist er aber in letzter Zeit in seiner Absicht, das Cheating zu bekämpfen, ich würde sagen, deutlich übers Ziel hinausgeschossen, weil er viele Spieler des Betrugs bezichtigt, manche sagen wahllos, und er ruiniert da möglicherweise seinen Ruf. Werten Sie das auch so oder sehen Sie da einen Punkt bei ihm?
Ja, das ist schwer zu sagen. Es ist schon so, wie Sie sagen, ne? Also erstmal Kramnik war ja auch öfters bei uns in Hamburg und hat ja auch eine DVD oder so einen Fritz-Trainer aufgenommen, und er ist ein netter Typ, umgänglicher Typ und so. Und wahrscheinlich hat er schon recht, dass er sagt, ist möglicherweise oder ist da kann gut betrogen werden bei diesem Online-Schach, und es ist vielleicht schwer aufzudecken, ne? So. Aber so in den Punkten, ich habe das nicht alles so verstanden. Seine Statistiken habe ich nicht begriffen so richtig, und ich habe das Gefühl, dass er auch nicht versteht, dass es da, dass Elo keine absolute Zahl ist. Ne? Elo ist ja ein Relativwert, so wo die Spielstärke eines Spielers im Vergleich zu den anderen Spielern, mit denen er spielt, gemessen wird. Es ist nicht wie PS. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel auch im Fußball, bei den Ranglisten der Fußballnationalmannschaften, wird die Elo-Formel verwendet. Aha. So. Ja. Und aber die bewegen sich da auf einem Niveau von 1500 oder sowas. Ne? Das ist eben eine andere Elo-Welt. Ne? So, und die Elo-Welt draußen, wo eben am Brettschach gespielt wird, die ist eben auch eine andere als das Online-Schach. Ne? Und das Computerschach zum Beispiel ist auch eine andere Elo-Welt. Ne? So. Und da gibt es eben nicht unbedingt so viele Berührungspunkte. Also das, man muss das verstehen, dass eben das unterschiedliche Sachen sind. Ich kann das schlecht bewerten. Also in der Massivität, mit der er seine Angriffe führt, das ist sicher übertrieben. Und hat er da auch viele. Er sagt ja auch nicht, der hat gecheatet, sondern er hält das ja, glaube ich, nebulös. Ne? Das ist bemerkenswert oder sonst irgendwas, sagt er dann. Ne?
The case is clear.
Ja, also ich weiß es nicht. Also ich möchte es gar nicht bewerten, muss ich sagen. Also,
Mensch, jetzt versuche ich das ganze Interview, dass Sie mal was bewerten.
Ja, aber na, es ist auch schwierig. Ja, so. Also es ist nicht so, dass im Schach nicht betrogen wird. Ne? Also es ist, ich meine, Kasen hat ja auch niemanden klar beschuldigt, und aber die Beweisführung ist extrem schwierig. Also anhand von Statistiken und anhand von Partien ist es eigentlich nicht gut möglich. Ne? Also.
Ja, wir müssen dem Chess.com-Algorithmus vertrauen wahrscheinlich.
Ja, aber wir haben uns ja damit auch sehr viel beschäftigt. Wir sind ja 2003 mit dem Server online gegangen und haben dann festgestellt, dass Spieler dort einfach bescheißen. Ne? Spielen da mit Computerhilfe aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben ja gar nicht so viel Geldturniere da gemacht, aber ein paar schon, und da wurde dann auch
diese Playchess Plattform, ne?
Genau. Ja, genau. So, und da wurde dann auch betrogen, und da hatten wir ein klares Gefühl für, und da gab es auch Algorithmen und Sachen, die wir da gemessen haben. Ja, also wir waren eigentlich ziemlich sicher, dass das alles so richtig war, was wir da rausgefunden haben, wobei es sind alles Indizienbeweise, ne? Also man erwischt keinen auf frischer Tat sozusagen, ne? Und insofern ist dann halt immer so ein Restzweifel, ne? Also ich glaube, dass unsere Leute auch ein bisschen die Lust dann da an diesem Online-Turnieren verloren haben, ne? Das durchzuführen, weil es da immer irgendwelche schwarze Schafe dann auch gibt, ne? Und wenn man die dann tatsächlich sicher enttarnt, und es gab ja auch Fälle, wo also Leute in der freien Wildbahn am Brett beim Cheaten praktisch überführt wurden, also ich sag jetzt mal eine Schacholympiade, französische Mannschaft, die vorher dann bei uns schon auf dem Server aufgefallen sind, also wir wussten das ja dann zum Teil schon vorher und so, und wie die sich dann auch verhalten, und es ist alles ein sehr undankbares Thema, ne?
Ja. Seit Sie Nachrichten für Chessbase schreiben, haben Sie auch oft über den Deutschen Schachbund geschrieben, natürlich, und auch oft über irgendwelche Krisen schreiben müssen, auch fast unabhängig davon, wer am Ruder war. Zuletzt gab es nach der Führungskrise um Krause und Fenner eine Finanzkrise. Welchen Eindruck haben Sie aktuell vom DSB, auch unter der neuen Präsidentin?
Also man muss sich ja immer vor Augen halten, dass die, die Leute, die da am Ruder sind, das sind ja alles Ehrenamtliche, ne? So. Und die machen das jetzt auch aus Herzblut und nicht jetzt aus nicht aus dem Beruf, ne? Also, sondern
Na gut, die gibt's auch, ne? Die Geschäftsführung und die Hauptamtlichen.
Okay, klar, es gibt die Hauptamtlichen, die sind angestellt, aber die sind ja nicht die, das sind ja nicht die Entscheider, sondern das sind ja die sozusagen, das ist ja die Exekutive, ne? Die Leute, die das dann im Detail durchführen. Also ich glaube, dass Ingrid Lauterbach die Fähigkeit hat, da integrativ zu wirken, so, und kommt auch gut rüber. Und die Finanzprobleme, die muss der Schachbund halt lösen, und der hat eben mit seinen Mitgliedsbeiträgen lange, lange keine Anpassung vorgenommen und das jetzt im großen Abstand gemacht. Und es ist natürlich immer so, dass der Schachbund dann immer mit den Landesverbänden und mit den Landesfürsten dann kämpfen muss. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr komplizierter Vorgang. Ne? Und ich bin da auch nur Beobachter und da nicht so eng involviert. Ne? Also das ist jetzt so mein Eindruck ist eigentlich, dass die Beteiligten da nicht an einem Strang ziehen, ne? So, dass es zu viele divergierende Kräfte gibt und dann ist das schwierig mit den Entscheidungen. So. Und ja, also wenn man Kosten hat, dann muss man halt gucken, dass man genügend Einnahmen hat. Also dann muss man die Beiträge erhöhen. Also dass es da überhaupt eine Diskussion
oder Sponsoren finden halt. Ne?
Ja, aber die Sponsoren, die würden ja den Betrieb des Schachbundes nicht finanzieren, sondern die sponsern dann vielleicht die Nationalmannschaft oder sonst solche Sachen. Ne? Sie haben ja zum Teil auch Sponsoren. Aber die Betriebsausgaben sind eben auch einfach höher geworden. Ne? So mit Durchführung der Turniere, irgendwie haben Inflation. Und das ist ja die Erklärung auch dafür gewesen, dass jetzt der Finanzbedarf größer geworden ist. Ne? So, aber wir reden ja da von Beitragserhöhungen, die da irgendwie 1 Euro mehr, 2 Euro mehr, also das ist ja total albern. Ne? Dann, wenn ich hier eine Flasche Olivenöl kaufe, da unser Edeka, der nimmt da 4 Euro mehr als früher, also kann ich auch nichts machen. Ja. Brauche ich öfters als einmal im Jahr.
Ja, Olivenöl kann ich mir nicht mehr leisten. Ich bin umgestiegen auf Rapsöl.
Rapsöl ist auch sehr gut.
Also ja, muss man sagen, soll auch gesund sein. Aber okay, wir sind kein Öl-Podcast, sondern ein Schach-Podcast. Ja, genau. Ich würde gerne mal so zwischendrin einfach eine kleine Rubrik einschieben, nämlich die Lieblingsrubrik. Und die fängt an mit der Frage nach dem Lieblingsschachbuch.
Lieblingsschachbuch?
Außer das eigene natürlich.
Nein, das
aber das zählt nicht.
Ich nenne tatsächlich Martin Behem Schwarzbach das große Knauer-Schachbuch, weil mich das eigentlich für die Leute, die Schach gespielt haben, irgendwie sehr eingenommen hat.
Das Lieblingsschachturnier?
Das ist eigentlich Weikernsee.
Aufgrund der Tradition.
Ja, das ist einfach, die machen das perfekt. Die haben das ist die Mischung aus Topstars und den normalen Schachspielern, die ja dann auch die Kulisse und die Zuschauer bilden, und die haben das einfach sehr gut im Griff. Und auch die Felder werden gut zusammengestellt. Also wenn man ein Schachturnier macht und nur gleich starke Leute einlädt, dann enden alle Partien remis, da muss man sich nicht wundern. Und die haben dann eine extrem gute Mischung, gutes Händchen dafür. Also das ist ein tolles Turnier.
Lieblingseröffnung mit Weiß?
Ich spiele ja alles, aber vielleicht, ja, Eröffnung mit Weiß, Reti.
Okay, Lieblings... Nee,
Quatsch, habe ich Reti gesagt? Nein, ja? Das ist katalanisch natürlich. Katalanisch. Okay. Nein, nicht Reti.
Lieblingseröffnung mit Schwarz? Sagen wir mal gegen E4.
Drachenvariante ist meine Lieblingseröffnung. Die spiele ich eigentlich aber kaum noch, weil man da überhaupt nicht mehr hinkommt. Und ich bin jetzt mehr so auf Philidor.
Ah, okay. Hat das auch historische Gründe?
Inwiefern?
Naja, also Sie sind ja jemand, der sich für Schachgeschichte interessiert, und wenn Philidor als historisch bedeutender Schachspieler eine Eröffnung geprägt hat mit seinem Namen, hätte ja sein können. Also man sagt ja auch, dass viele Hobby-Schachspieler sich die Eröffnung nach dem Namen aussuchen, weil sie cool klingt. Ne? Elefant Gambit oder gebratene Leberattacke oder was weiß ich, ne? Die sind ja wegen ihrem Namen so beliebt.
Nee, das hat keine historischen Gründe. Das hat rein pragmatische Gründe. Ich spiele viel online und ich habe festgestellt, dass Philidor, also ich gehe dann über D6 und springe F6 da rein und die Leute, die online spielen, die können damit nicht gut umgehen. Das ist so mein Gefühl. Und bei Drachen ist es einfach so, dass man kriegt das überhaupt nicht. Also so gut wie nie, ne? Dann kriegt dann alles Mögliche. Dann so Kraut und Rüben, Mocha Gambit, was der Geier was. Also. Das ist, am Philidor kriegt man immer, ne? Und es gibt auch viele Abspiele, die dann ins Endspiel reingehen. Also viele Leute können ja ohne Damen überhaupt nicht mehr Schach spielen, habe ich festgestellt. Also weil sie denken, jetzt können sie nicht mehr matt setzen oder so, ne?
Ja. Die Lieblingspartie?
Eine Partie? Könnte ich jetzt eigentlich überhaupt nicht sagen, muss ich sagen. Also sagen wir mal eine Partie, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber mir hat sehr gut gefallen eine Partie, die Magnus Carlsen mit Schwarz gespielt hat. Und das war so eine Art Königsinder. Und das war so ein strategisches Meisterstück. Die habe ich jetzt so vor Augen. Aber ich weiß noch nicht einmal, ich habe mir nicht mal gemerkt, gegen wen er die gespielt hat. Also und wo, aber ich kann nur sagen, es war ungefähr 2-3 Jahre her. Das Problem ist, wenn man als Nachrichtenredakteur so viele Partien sieht, dann rauscht das so durch, ne? So, dass das, man sieht, dass Partie, ne? Und insofern.
Und dann haben wir noch den Lieblingsgegner.
Für mich persönlich. Es gibt keinen Lieblingsgegner. Also der verliert. Natürlich.
Ja, schön. Ja, André Schulz als Schachspieler spielt online bei chess.com oder bei Lichess?
Bei Lichess.
Hat das politische Gründe oder?
Nee, gar nicht. Nee, das war einfach Zufall so. Ne?
Aber den Playchess-Server von Chessbase, den gibt's noch oder ist der auch still und heimlich abgeschaltet, so wie Chessbase Chessbase?
Nein, den gibt es noch. Nee, den gibt es noch. Da laufen die Übertragungen noch alle. Das läuft auch sehr gut da. Und aber klar, also mit Chess.com und mit Lichess gibt es eben viel Konkurrenz. Lichess ist ja auch kostenlos. Ne? Bei Chess.com kann man wahrscheinlich auch kostenlos spielen. Ich weiß es gar nicht, aber ich vermute es mal. Und nein, also existiert noch.
Ja. Okay. Hat man, wenn man sich 24 Stunden im Job, naja gut, 24 nicht, aber 8 Stunden im Job mit Schach beschäftigt, hat man da überhaupt noch Lust, selber zu spielen? Oder sogar noch viel mehr?
Doch, hat man. Also, wenn man, wie ich, dann so ein Spielkind ist, dann dandelt man noch so, ne? Also, ich setze mich jetzt aber nicht hin und sage, jetzt spiele ich mal eine anspruchsvolle Schachpartie, so. Sondern ich spiele mit dem Trackball auf dem Notebook, so nebenbei, während ich vielleicht Fernsehen gucke oder mit meiner Frau mich unterhalte oder so, ne?
Weiß die Frau das?
Ja, das weiß ich schon, aber manchmal ist es ihr egal. Ne? Sie sieht zwar, dass ich da spiele, es ist ihr dann immer gerade mal völlig wurscht und muss jetzt irgendeine Sache besprechen. Und dann verliere ich vielleicht die Partie, stelle jetzt eine Figur ein und interessiert sie nicht.
So. Ja, das finde ich auch immer schlimm, wenn man spielt und dann kommt irgendwie eine Stimme Papa oder Schatz und wird abgelenkt. Das ist, und dann verliert man.
Richtig.
Das ist frustrierend.
Genau. Ja, genau. Das ist so, Familienmitglieder, also egal ob Frau oder Kinder, nehmen einfach diese wichtige Aufgabe in diesem, also die man ja selber hat, in diesem Moment nicht ernst. Ja,
kein Respekt.
Also vor genau, dem Schachspieler. Das ist empörend. Ja. Aber was soll man machen? Ja. Ja. Dann habe ich wieder eine Blitzpartie verloren. Ne? So, das ist der Familie völlig egal. Ja. So, verstehen gar nicht, warum ich schlecht gelaunt bin.
Ja, aber Sie spielen online, aber auch im Verein irgendwie oder over the board sonst?
Ja, also ich habe ja als Jugendlicher habe ich mein Verein war der Godesberger SK. Das war ein großartiger Verein, das ist es vielleicht immer noch. Und aber ich bin natürlich jetzt schon lange nicht mehr, also ich bin da immer noch Mitglied, aber ich bin da nicht mehr vor Ort. Und das war, ja gut, ich bin da eingetreten, glaube ich, 75 und bin jetzt auch einer der dienstältesten Mitglieder, aber als passives Mitglied und habe halt als Student da viel gespielt und auch als Schüler. Und das war für mich eigentlich immer dieser Vereinsabend, war immer eine tolle Sache. So, und dann spielen wir halt, da habe ich ja irgendwelche Clubturniere gespielt und dann auch mal in der Jugendzeit irgendwelche Bezirksturniere. und Mannschaftskämpfe natürlich regelmäßig so. Und später in Hamburg habe ich eigentlich nur noch Mannschaftskämpfe gespielt. Ne? So, da habe ich zeitweise beim HSK gespielt. Dann gab es im Mittelweg so einen kleinen privat geführten Verein von Matthias Biermann-Razien. Das war eigentlich auch eine schöne Zeit. Da spielten mehrere Chessbase-Leute, also Matthias Wöhlenweber, Giesbert Jacobi, der ja leider nicht mehr lebt, der hat ja immer gespielt. Und da haben wir so Stadtliga gespielt und ich war dann meistens so am 5., 6. Brett. Das war auch okay für mich, ne? So, da konnte ich schön spielen. Und später war ich dann bei den Schachelschweinen, das ist von Björn Lengvenus, der ist da sehr aktiv. Ich glaube, der ist auch der Vorsitzende. Die Schachelschweine wurden mal von Christian Zickelbein gegründet. Ich weiß es nicht. Ich glaube 1830 oder also, die gibt es schon ewig. Ne? Und da haben wir auch lange gespielt. Aber mit der Pandemie hat sich das praktisch aufgelöst. Also meine Mannschaft hat sich aufgelöst und ich habe auch noch Betriebsschach gespielt bei Gruner und Jahr, so als Gastjournalist. Und das ist ja dann an RTL verkauft worden. Und in der Zeit, wo es Gruner und Jahr war, konnte man da schön in der Kantine spielen. Es ist riesig gewesen. Sehr, sehr gutes Ambiente. Aber das hat sich eben auch aufgelöst. Ne? Also alle meine Vereine haben sich praktisch, oder meine Mannschaften haben sich aufgelöst mit der Pandemie. Ne? Und aber es ist auch so, wenn man in Hamburg wird ja in der Stadtliga wird abends gespielt und nach einem anstrengenden Arbeitstag abends noch Schach spielen, ist schwierig. So, dann spielt man dann irgendwann mal, also Energie ist dann weg, dann spielt man die guten Stellungen, gibt man alle Remis und die schlechten verliert man und dann wird die Zahl schlechter. Und naja, ich weiß nicht, vielleicht steige ich nochmal ein, wenn ich in Rente bin oder so.
Dann haben wir schon zwei Projekte, das Buchprojekt und das Schachspielen.
Genau. Und den Rasenmähen, nicht vergessen.
Und den Rasenmähen, stimmt. Ja, genau. es gibt ja die Aussage, dass Schach eine Schule für das Leben sei. Hat Ihnen Schach auch fürs sonstige Leben was gebracht?
Unbedingt. Unbedingt. Also ich glaube, dass Schach da extrem nützlich ist. Also weil man lernt, strukturiert zu denken und die Dinge so auseinanderzuhalten. Ne? Und auch, man muss ja auch immer die Stellung beurteilen und wenn man im Leben ist, muss man Verhandlungen beurteilen, ne? Muss seine Möglichkeiten einschätzen die richtigen Maßnahmen und Entscheidungen treffen. Also ich denke schon, dass das Schach da sehr, sehr nützlich ist. Ne? Man kann ja auch am Schach kann man ja auch so Charaktere und Persönlichkeiten entdecken. Also auch beim Online-Schach. Ich finde es immer sehr witzig, wie die Leute dann ihre Partien rangehen. Ne? Also stürmisch angreifen, ohne Vorbereitung und oder sich verstecken, ne, weil sie Angst haben und solche Sachen. Also Antwort ja, unbedingt, ja.
Es gibt ja auch die These, dass das Schach momentan so am Scheideweg steht, ne? Also in mehrfacher Hinsicht, einmal zwischen Brettschach und Internetschach und dann normales Schach oder Chess 960 oder auch bei den Bedenkzeiten, ne, Blitz-Bullet versus klassisches Schach, also verschiedene Pfade, wo man gerade an mehreren Wegkreuzungen steht. Wo geht's Ihrer Meinung nach hin?
Also ich glaube, dass das Online-Schach, dass das dem normalen Schach sehr nützt, weil viele Leute einfach jetzt durch das Online-Spiel da Interesse finden und dann auch in den Club mal gehen. Ne? Sonst bei den Formaten, ja, das ist gut, das ist die Show, man merkt schon, die Show steht immer mehr im Vordergrund, also gerade beim Online-Schach. Ne? Aber im Großen und Ganzen boomt eigentlich das klassische Turnierschach. Sagen wir mal, für die Amateure, also ich fand es eigentlich dann zum Schluss doch so sehr beschwerlich, so diese langen Partien zu spielen am Abend. Ne? Ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist. Ne? Also auch 8 Leute zusammen trommeln, dann eine lange Partie und man fängt. Ich glaube, wir fingen immer um 19 Uhr an und dann dauert es bis 12:30 und dann ist man vielleicht um 13:30 zu Hause oder so. Und je nachdem, wann der Spielabend ist, dann muss man am nächsten Tag wieder arbeiten. Also das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Also ich hatte eigentlich erwartet, dass in der Pandemie sich die Leute in den Schach, also in den Landesverbänden und vielleicht auch im Schachbund mal einfach überlegen, ob man jetzt nicht diese Zäsur nutzt, um das alles mal ein bisschen neu zu gestalten. Ne? So gibt es ja verschiedene Modelle. Man kann ja also einfach mal die Bedenkzeit verkürzen. Ne? So, ich meine, wie lange will man denn Schach spielen? Also wenn man jetzt 1,5 Stunden gespielt hat am Abend, das reicht doch, oder? Also länger muss es doch nicht sein. Ne? Es gibt ja auch die Modelle, dass man zum Beispiel zwei Partien spielt. Das hat ja die FIDE auch bei den Frauenturnieren gemacht. Kann man auch überlegen, ne? Dass man sagt, wir spielen zwei Partien, jeder kriegt 20 Minuten Bedenkzeit, zwei Partien und geht es irgendwie aus. Auch eine Möglichkeit, also einfach ein bisschen Innovation. Ne? Aber ist leider ausgeblieben. Also es wird immer das Gleiche, 8 Leute zusammen trommeln, irgendwie immer zu den gleichen Gegnern fahren, ne? Oder die kommen und sieht immer die gleichen Leute, spielt gegen die gleichen Leute und ja, da gibt es vielleicht Reformbedarf. So.
Jetzt habe ich doch noch eine Meinung rausgelockt. Sehr schön.
Ja gut, betrifft mich ja ganz persönlich.
Ja, ja, okay, ja. Ja. Was ich vorher beim Stichwort Schachbund noch vergessen hatte, und das passt auch zu der Vorliebe zu Kultur und Geschichte, dass Sie 2019 vom DSB zum ehrenamtlichen Beauftragten für Schachkultur ernannt worden sind. Einigen Leuten im DSB ging es ja manchmal so, dass sie mit Ambitionen ins Amt gestartet sind, aber dann irgendwie nicht richtig weitergekommen sind. Wie ging es Ihnen oder wie geht es Ihnen in dieser Rolle? Gibt es die noch?
Ja, also das ist bei mir möglicherweise auch so. Also ich habe am Anfang, habe ich mir als Projekt dann vorgenommen, so ein bisschen die Vereine vorzustellen und so einen Akzent auf die Vereine zu legen, weil das ja auch für den Schachbund eigentlich ganz essentiell ist, ne? Und auch für die Landesverbände, ich meine, das sind ja die unmittelbaren Mitglieder dann. Ja, und dann ist aber die Pandemie gekommen, die hat mich dann doch stark gebremst, weil es eben einfach auch überhaupt kein Vereinsleben gab. Ne? Und ich bin da jetzt tatsächlich noch Ansprechpartner und es gibt natürlich auch noch Projekte. Und ein wichtiges Projekt ist zum Beispiel, dass der Deutsche Schachbund ja in 2027 150 Jahre alt wird. Also da gibt es dann eben auch schon Initiativen, was dann zu machen ist und wie man das dann feiert und so. Also da bin ich schon noch aktiv. Ne? So, ja. Und ansonsten, ja, was will man da mit seinem Auftrag jetzt noch zusätzlich bewegen? Ist nicht ganz einfach.
Ja. So, ne. Stichwort Jubiläum, es gibt noch ein anderes Jubiläum, 100 Jahre FIDE, jetzt muss ich gerade gucken, ich glaube am 20. Juli oder so, ja genau. Macht Chessbase irgendwas oder werden Sie es irgendwo feiern? Es gibt, habe ich jetzt gelesen, von der Emanuel Lasker Gesellschaft eine Feier. Wo werden Sie es bringen?
Ja, also Chessbase wird jetzt an dem Tag, glaube ich, nichts Besonderes machen. Wir haben sicher öfters schon darauf hingewiesen und die FIDE selber macht ja viele Aktionen und da berichten wir auch drüber. Es ist tatsächlich so, dass sie am 20. Juli, das ist ja auch tatsächlich der 100. Geburtstag, also genau dieser Tag, da ist die Lasker-Gesellschaft macht eine Geburtstagsfeier in dem World Chess Club in Berlin und so. Und da bin ich auch tatsächlich dann vor Ort. Nicht die ganze Zeit vielleicht, aber ich feiere mit und wir haben dann da auch noch so ein Treffen, also auch noch im Hinblick auf den Geburtstag des Deutschen Schachbundes dann 2027, da wollen wir so eine Vorbesprechung machen und also insofern bin ich in Berlin. Aber der Geburtstag war ja eigentlich in Paris. Aber da ist, weiß ich, die feiert sich auch. Ja. Etwas,
ja. Wenn ich darf noch.
Ja. Aber zur Lasker-Gesellschaft möchte ich noch sagen, dass also Thomas Weischede ist ja jetzt da der Mann, der da die ganzen Impulse gibt und so. Also es ist eigentlich eine tolle und sehr ehrenwerte Sache, dass die so aktiv sind, dass auch Thomas Weischede so aktiv ist. Den ich übrigens noch aus Godesberger Zeiten kenne.
Ah, okay. Ja, Ihre Interviews fangen auch immer an mit, also wenn ich auf YouTube was gucke, ist der erste Satz immer, ja, wir kennen uns schon sehr lange.
Ja, ja, aber es ist halt so, ne? Und wenn man jetzt 30 Jahre lang oder länger irgendwo aktiv ist, dann begegnet man vielen Leuten und die kennt man dann eben immer eine lange Zeit, aber man sieht sie natürlich auch nicht dauernd. Ne? Also wenn ich jetzt Interview mit anderen machen würde, dann könnte ich auch sagen, ja, wir kennen uns ja schon seit 30 Jahren.
Stichwort Dienstreise nach Berlin. Vielleicht noch eine Frage, was war die schönste Dienstreise bisher oder die am weitesten entfernte für Chessbase?
Das war wahrscheinlich die Schacholympiade in Tromsø. 2014 war das. Da waren wir vor Ort und haben dann von da auch so Radio oder TV Chessbase gemacht mit Interviews und Gästen und Partievorführung und das war eine total intensive und witziges Erlebnis. Also da war Wahlkampf und wir waren mit unserem Stand zwischen dem Stand von Kasparov und dem Stand von Iljumschinow. Das waren die beiden, die also um das Amt da kämpften. Und wurden dann auch von beiden Seiten hofiert, ne, so. Besonders auch von Kasparov und Nigel Short hat denen da viel geholfen. Und die Norweger waren total nett und haben sich da sehr bemüht. Und das war so ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Danny King war bei uns noch in der Mannschaft, Pascal Simon war dabei. Haben da sehr viel gemacht. Und Leoncio Garcia hat immer abends noch auf Spanisch was gemacht. Und weiß ich nicht, wir sind dann. Wir wohnten da so ein bisschen auf dem Berg und ja, also mussten immer mit unserem Equipment morgens da runtergehen und abends sind wir am Anfang auch wieder am Berg hochgegangen. Dann haben wir immer gesehen, da sind wir am Fußballplatz vorbeigekommen, da spielte dann immer Carlsen und noch ein paar norwegische Mädchen, die hatten den Ball, deswegen mussten die immer mitspielen oder durften immer mitspielen und ein paar andere waren da auch noch aktiv, also später haben wir dann ein Taxi genommen, also es war dann zu beschwerlich, immer da hochzugehen. Aber das war wirklich eine interessante und ein sehr spannendes Turnier, weil es war schwierig, unser Equipment dahin zu kriegen, weil Norwegen nicht in der EU ist. Das heißt, wir mussten also von jedem Stecker und von jedem Kabel ein Foto machen, damit wir das dann nicht etwa in Norwegen heimlich verkaufen oder so, ohne zu verzollen. Ne? Und hinterher mussten wir das alles da auch wieder rausbringen. Und das war, wir sind dann nach dem letzten Tag sind wir dann in so ein Postamt gefahren, also wie es die hier in Deutschland auch gibt. Und da waren so zwei norwegische Postfräulein, ne, mit blonden Haaren und freundlichem Gesicht. Und dann kamen wir mit so einem Wagen an, mit ganz viel Equipment und gesagt, das wollen wir jetzt hier zurück nach Deutschland schicken. Dann guckten die sehr ratlos. Ne. Aber wir haben es dann irgendwie geschafft, also auch dank der Hilfe dieser jungen Damen da. Naja, das war eine interessante Reise.
Ja, auf Reisen erlebt man was. Und Stichwort Fußball, wir müssen natürlich ein bisschen auf die Uhr gucken, weil aus unserer Sicht heute Abend spielt Deutschland gegen die Schweiz um 21 Uhr, haben also noch, es wird noch reichen. Und es gibt ja auch einige deutsche Nationalspieler, die angeblich Schach spielen. Jamal Musiala zum Beispiel, Joshua Kimmich, glaube ich auch. Drücken Sie denen besonders die Daumen?
Ja, unbedingt, nicht wegen des Schachs, aber ansonsten, es war ja jetzt diese Woche oder letzte Woche war die Meldung, dass Harry Kane, der hatte ja ein Interview gegeben, wo er auch gesagt hat, dass er jetzt auch zum Schach gefunden hat und bei Chess.com, glaube ich, eine DBZ oder eine Wertung von, eine Elo-Wertung von 1200 hat bei 10-Minuten-Partien und dass er immer gegen Kimmich spielt und dass er jetzt fleißig trainiert, damit er dann irgendwann mal gegen Kingsley Coman antreten kann, der bisher da noch nie verloren hat bei Bayern oder so.
Oh, okay.
Ja, ja. Klar, das ist gut. Also es gab ja immer die Verbindung auch zu Marco Bode. Also Chessbiz hatte auch eine langjährige Verbindung zu Marco Bode und Marco Bode ist wirklich gut im Schach. Ne? Also der war ja in einem Schachverein. Und ich habe auch gegen ihn gespielt. Der war auch schon mal bei uns zu Gast. So. Und der hat also mindestens so 1700, würde ich sagen. Ne? Also der spielt, der versteht was vom Schach. Ne? So. Magath hat ja sehr spät angefangen. Der hat ja immer Schach und Fußball dann versucht zusammenzubringen. Und der wurde tatsächlich ja von Gisbert Jacobi trainiert, der ja Mitbegründer auch von Chessbase ist. Ne? So. Aber der hat zu spät angefangen, um richtig gut zu werden. Hat vielleicht 1200 oder 13,
ja,
1200.
Ja, naja, immerhin.
Ja, gut. Ja, aber ich drücke den Deutschen die Daumen und hoffe, dass sie da heute da irgendwie nochmal ein Spiel gewinnen. Ich bin ja auch Fußballfan und die letzten Jahre waren doch sehr düster, muss man sagen.
Ja, es würde Deutschland auf jeden Fall gut tun, wenn wir mal irgendwie ein positives Erlebnis hätten.
Ich habe irgendwo auch die Nachricht gesehen, dass es wirtschaftlich auch wichtig ist. Also wenn Deutschland da eine gute Rolle spielt bei dieser Euro und vielleicht sogar gewinnt, dann gibt es ein kleines Wirtschaftswachstum in Deutschland von 0,3%.
Ja, da sagen wir nicht nein. Eine Frage habe ich noch, bevor der Abschluss kommt, und zwar die Zeitmaschine. Wenn Sie in eine Zeitmaschine sich setzen könnten, welchen Moment der Schachgeschichte würden Sie gern mal erleben oder vielleicht auch verändern?
Verändern? Also gut, erleben. Ich Also ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich bei Schach diese Fragebogen beantwortet habe. Und da war auch eine Frage, wo möchten Sie jetzt gerne sein? Und da habe ich dann gesagt, ich würde jetzt gerne in Hamburg 1930 sein. Da ist nämlich hier die Schacholympiade gespielt worden. Ne? Und da waren wirklich sehr viele interessante Personen. Also Akiva Rubinstein hat da gespielt, Marshall hat da gespielt, Duchamp war da. Ne? Nebenbei lief auch noch die Frauenweltmeisterschaft. Vera Menschik hat da ihre einzige Partie in einem Weltmeisterschaftsturnier verloren gegen eine Hamburger Schachspielerin, Walli Hanschel. Oder Henschel, ich verwechsel das immer. Also insofern wäre das also ein interessanter Moment für mich. Auch aus dem Grund, weil das nicht weit von hier ist, wo ich wohne. Ne? Man müsste also so, das ist da am Dammtor Bahnhof und das ist in dem Logenhaus der Freimaurer. Da haben die gespielt damals und das durfte ich mal besichtigen. Also gibt es ja immer dieses Tag des Denkmals, da bin ich mal hin. Und das ist schon ein imposantes Haus. Ne? Also das fände ich ganz, ganz okay. Partie verändern. Ich bin ja ganz gut befreundet mit Wlastimil Hort, sehr, sehr engen Kontakt, ist immer sehr witzig mit ihm. Und der hat ja ganz tragisch in Reykjavik gegen Boris Spassky bei den Kandidatenwettkämpfen verloren und ein bisschen trauert er dem gelegentlich auch noch hinterher. Also ich würde ihm wünschen, dass er diese Partie gewinnt.
Ja, wer weiß, was wir da anrichten würden, ne? Stichwort Schmetterlingseffekt und so, aber trotzdem, die Überlegung ist ja interessant. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für diese Einblicke und das war sehr interessant und auch Kompliment nochmal für diese Konstanz, mit der Sie da seit 1997 als Redakteur, ne? 2001 Chefredakteur, Tag für Tag uns mit den wichtigsten News versorgen. Letzte Frage traditionell, haben wir noch was vergessen oder haben Sie noch eine wichtige Botschaft auf dem Herzen?
Nee, das ist ein perfektes Interview. Vielen Dank für die Fragen. Und nochmal großes Lob zurück, also ebenfalls für die Konstanz, also diese Interviews zu führen mit vielen interessanten Leuten.
Herzlichen Dank, André Schulz.
Danke.
Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Virux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.